Fasten und vor allem Basenfasten werden oft als Wundermittel für Gesundheit und Gewichtsverlust angepriesen. Aber was, wenn wir euch sagen, dass diese Methode mehr Schaden anrichten kann, als ihr denkt? In dieser Folge erfahrt ihr, warum Fasten, besonders Basenfasten, keine gute Idee ist und welche Gefahren sich hinter diesem vermeintlichen Gesundheitstrend, den es ja schon so lange gibt, verbergen. Viel Spaß dabei. Diese Episode wird unterstützt durch Sunday Natural. Sunday Natural ist unser Premium-Partner im Bereich Supplement-Herstellung und ist vor allen Dingen für die hohe Qualität in Verbindung mit Natürlichkeit, aber auch mit ethischen und nachhaltigen Produktionen aus Berlin bekannt. Also tatsächlich dann auch von mir aus betrachtet ein regionales Unternehmen. Schön finde ich bei Sunday Natural, dass die tatsächlich drei verschiedene Kriterien als sehr maßgeblich betrachten. Zum einen das Thema Qualität, zum anderen das Thema Wirkung der Supplements und zum dritten, und das finde ich auch sehr schön, das Thema Bezahlbarkeit. Also ihr habt da tatsächlich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, hohe Qualität zu fairen Preisen. Und vor allen Dingen interessiert mich da gerade das Thema Kreatin. Ich selbst nehme 5 bis 8 Gramm Kreatin am Tag. Wir haben darüber mal einen eigenen Podcast gemacht, das Ganze wissenschaftlich auseinandergenommen, Dr. Katharina Kessel und ich. Und haben da auch nochmal festgestellt, dass das Thema Kreatin in der Gesellschaft noch relativ unterrepräsentiert ist, obwohl es eines der bestuntersuchten Supplements aller Zeiten ist. Es gibt sehr, sehr viele gute Studien an Menschen, die zeigen, dass ihr mit 5 Gramm Kreatin nicht nur einen Muskelzuwachs generieren könnt, also dann tatsächlich mehr Muskelmasse bekommt in der Skelettmuskulatur, also natürlich der Muskulatur, die gut aussieht, aber natürlich auch der funktionalen Muskulatur und auch anderen Muskelzellen, weil wir haben ja überall Muskulatur, beispielsweise auch im Herz, in den Augen, in ja tatsächlich der Atemmuskulatur, also überall, wo es auch relevant ist. Und nicht nur, dass das gut aussieht und dass wir mehr Muskulatur haben, sondern dass wir tatsächlich über biochemische Prozesse, über ADP dann auch ATP produzieren können. Das kennt ihr vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Das ist Adenosintriphosphat. ATP ist in den Zellen wichtig für die Energieherstellung. Das heißt, wir können tatsächlich über 5 Gramm Kreatin am Tag sehr sicher das Ganze supplementieren und da tatsächlich dann auch mehr Energie bekommen in unsere Zellen. Und wer möchte das nicht? Mehr Muskulatur und mehr Energie. Und das Ganze können wir tatsächlich dann über die Supplementierung von Kreatin bekommen. Und mit meinem Code, den ich nochmal mit Sunday Natural rausgehandelt habe, MyBodyMind, alles zusammengeschrieben. Das werde ich euch auch unten in den Shownotes verlinken. Bekommt ihr 10% auf alle Produkte der Sportsline, unter anderem auch das Thema Kreatin, was ich hier angesprochen habe, aber auch Aminosäuren und Proteine, die auch super wichtige Bestandteile unserer Zellen sind. Aber dazu mit Sicherheit später nochmal mehr. Code MyBodyMind. Und darauf bekommt ihr 10% auf die gesamte Sportsline von Sunday Natural. Und jetzt viel Spaß mit meiner heutigen Podcast-Episode. Die Frage, sollen wir fasten und was hältst du vom Basenfasten, Dominik, kommt immer mal wieder bei uns im Coaching vor. Und wir erzählen das dann immer sehr, sehr ausführlich. Und das Ganze lese ich auch immer mal wieder im Netz, dass Leute das anpreisen. Ich selbst war letztes Jahr mal auf einer, oder vorletztes Jahr ist es inzwischen, also schon zwei Jahre her, war auch mal auf einem Fastenretreat und dort wurde auch eine Gruppe in Komplettfaster und in Basenfaster eingeteilt und ich habe mich damals schon gefragt, was soll das eigentlich? Und ich werde natürlich dann auch immer wieder gefragt, was hältst du denn vom Basenfasten? Und da möchte ich erstmal anfangen, überhaupt mit einer Definition, was das Thema Fasten angeht. Man muss erstmal verstehen, dass Fasten ein Begriff ist für Verzicht. Ja, das Wort Fasten kommt aus dem althochdeutschen Wort oder ist ein althochdeutsches Wort und lautet aus religiöser Perspektive betrachtet erstmal Enthaltsamkeit. Ja, und da geht es nicht zwangsweise um Essen, natürlich auch um Nahrung, um bestimmte Nahrungsbestandteile, sowas wie Zucker oder ganze Nahrungsmittelgruppen, sowas wie Fleisch. Manchmal sind es ja auch bestimmte Nahrungsmittelbestandteile, die man dann weglässt, also beispielsweise Gluten oder dergleichen. Es kann aber auch sich auf Suchtmittel beziehen, ja, also auf sowas wie Alkohol, auf sowas wie Nikotin, sowas wie andere suchtfördernde Dinge, die wir vielleicht gar nicht so als Suchtmittel interpretieren würden, also sowas wie Social Media, bei Männern vielleicht Onanieren, vielleicht der Konsum von verschiedenen Gütern, die man andauernd kauft, also wenn andauernd euer Amazon-Konto glüht. Man kann aber auch auf andere Dinge verzichten und fasten, also sowas wie Plastik Oder auch sowas wie Water. Es gibt ja auch sowas wie Schweigeretreats, wo man einfach eine Zeit lang nicht redet. Also Fasten hat jetzt nicht sofort was mit Ernährung zu tun, aber natürlich bringen wir das in der Regel mit Fasten in Einklang. Also das ist so eine typische Verbindung, die wir schaffen. Es gibt auch andere Arten, oder man kann Fasten auch anders betiteln. Man kann das auch Detox zu sagen. Finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Weil Detox ja so ein Begriff ist, dass wir sagen, für eine gewisse Zeit lösen wir uns mal von Dingen. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, warum wir sowas überhaupt machen, wenn wir jetzt beispielsweise, sagen wir mal, Handy-Detox machen, also eine gewisse Zeit mal nicht aufs Handy gucken. Ja, ihr könnt zum Beispiel aber auch Lästern unterlassen, eine gewisse Zeit, oder irgendeine Art, die euch an euch nicht gefällt, unterlassen. Also wie gesagt, die Themen sind da mannigfaltig. Beziehen wir uns jetzt aber einfach mal aufs Handy und kommen dann nachher auch wieder auf das Thema Fasten und Basenfasten. Nur ihr müsst das verstehen, um da diesen Zusammenhang zu bekommen. Was passiert bei Fasten? Bei Fasten wird eine Substanz namens Dopamin, ja, das ist ein Neurotransmitter, den wir bei uns haben, also Neurotransmitter vermitteln quasi zwischen den Neuronen, und das kann dazu führen, dass Hormone dann tatsächlich auch besser in Schwung kommen. Und Dopamin wird tatsächlich ausgeschüttet, nicht wenn wir eine Sache tun, sondern wenn wir wissen, dass diese Sache bald kommt. Also Dopamin wird beispielsweise ausgeschüttet, bevor wir Schokolade essen, bevor wir Sex haben, bevor wir Fallschirm springen. Ja, das ist eine Sache, die schon im Vorfeld kommt. Das Ganze hat viel mit Lust und Verlangen zu tun. Also de facto ist unser Geist eigentlich sehr, sehr schwierig zu stillen und will, nachdem wir dann Dopamin-Flashs haben, immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr. In einem Buch namens Dopamine Nation, sehr empfehlenswertes Buch, wird das Ganze auch in einer Art Gleichnis dargestellt, dass wir auf der einen Seite an der Waage das Thema Dopamin haben und auf der anderen Seite der Waage das Thema Schmerzempfinden. Ja, wenn wir alle paar Tage ein Stück Schokolade essen, dann wird dieses Craving, dieses Sugar Craving, also diese Lust nach der Schokolade, nicht riesig, riesig groß sein. Wenn wir uns aber angewöhnt haben, immer mehr und immer mehr und immer mehr Schokolade zu bekommen, dann brauchen wir ganz, ganz viel Schokolade, um dieses Suchtgefühl stillen zu können. Wenn wir es nicht bekommen, haben wir auf der anderen Seite eine Art Schmerz. Also ein Unwohlsein, ein Leiden im Teil sogar, ja. Bei Schokolade ist das Leiden mit Sicherheit nicht ganz so groß, wie wenn ihr Kokain-Junkies seid und dann euer Kokain nicht bekommt, euer Crack nicht bekommt. Das ist nochmal was komplett anderes. Aber die Mechanismen sind sehr ähnlich. Nur, dass diese stark stimulierenden chemischen Drogen dieses Lustempfinden viel, viel stärker triggern, natürlich als Schokolade. Deswegen sollte man jetzt auch aus meiner Sicht nicht sagen, Zucker ist wie eine Droge. Das ist nicht der Fall. Ja, ich glaube, da tut man den Leuten, die drogensüchtig sind, mit Sicherheit keinen Gefallen, da so einen hinkenden Vergleich zu führen. Dennoch sind diese Belohnungssysteme des Dopamins also gleich. Merkt euch also, eine gewisse Zeit von Sachen auch mal Abstand zu nehmen, kann auch dazu führen, dass dieses Schmerzempfinden, dieses Wollen, diese Lust nicht mehr ganz so groß ist. Ja. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch sinnvoll, mal für so eine kurze Zeit auch ins Fasten zu kommen. Ja, und eine kurze Zeit auch mal zu sagen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich meine Ernährung umstelle? Wie fühlt sich das eine Zeit an, wenn ich mein Handy mal weglasse? Wie fühlt sich das eine Zeit an, wenn ich eigentlich immer mit den Kollegen über jemand anders ablästern will und es jetzt aber nicht tue? Ja, das wird sich am Anfang schwierig anfühlen, aber nach einer gewissen Zeit wird das leichter werden, weil auch dieses Dopamin sich quasi so funktioniert das de facto nicht, aber so ein bisschen aufladen kann und dieses Verhältnis zwischen Schmerz und Dopamin nicht mehr ganz so groß ist. Das ist so ein kleiner Exkurs gewesen, das ist aber wichtig zu verstehen, wenn wir in das Thema Fasten reingehen. Und jetzt komme ich wieder zurück zu diesem Thema Nahrung, Ernährung. Ja, erstmal vorweg gesagt, das Thema Ernährung ist bei uns ein großes, das bringen wir Leuten in 3 Monaten bei. Das kann ich jetzt nicht innerhalb von ein paar Minuten erklären. Aber wichtig ist, dass wir immer eine ausgewogene Ernährung brauchen. Es gibt bis auf wenige Ausnahmen kaum Dinge, von denen wir sagen, ihr solltet sie nicht essen. Also wir sollten auf jeden Fall alle Makronährstoffe zu uns nehmen. Alle guten Kohlenhydrate, die sind nicht giftig. Im Gegenteil, wir brauchen die, damit läuft unser Gehirn. Alle guten Fettquellen. Ganz, ganz wichtig, dass wir genug Fett haben. Ja, Lipide für unsere Membranen, damit der Körper funktioniert, für die Herzgesundheit und so weiter. Und natürlich alle Proteine und Eiweiße. Ja, die allermeisten Leute essen viel zu wenig davon. 1,4 bis 2,0 Gramm halte ich für durchaus realistisch. Und da muss man schon ganz ordentlich was futtern. Also alle diese Makronährstoffe sollten wir aufnehmen. Und weil wir uns ja auch viel mit dem Mikrobiom beschäftigen, ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Wir sind sehr, sehr viel in der Wissenschaft unterwegs und sind da weg von diesen ganzen Kauderwelsch-Geschichten, also irgendwelche Trinkmoore und sagen wir mal ehrlich, Heilerde und Co. Das klingt immer alles ganz faszinierend, aber de facto wissen wir aus der Wissenschaft und ich habe bis jetzt mit ein paar hundert Leuten durch, plus mit mir selbst, dass das nicht unbedingt die Hebel sind, wie man Darm wieder richtig hinbekommt. Ja, da kann ich aber gerne auch nochmal eine gesonderte Folge zu aufnehmen. Ja, wir wissen allerdings sehr wohl, dass eine Diversität in der Nahrung sehr wichtig ist. Also, dass wir möglichst viele unterschiedliche Bestandteile essen. Also, wenn meine Ernährung aus 6 verschiedenen Lebensmitteln besteht, die ich halt jeden Tag esse, dann ist der Körper natürlich ziemlich gut darauf geframed, diese 6 Lebensmittel verdauen, verstoffwechseln zu können. Dann wird uns aber wahrscheinlich auch in den Mikronährstoffen einiges fehlen und vor allen Dingen baut sich unser Mikrobiom nicht so gesund auf, wie sollte. Je mehr unterschiedliche Dinge wir essen, desto besser können auch Bakterien in unserem Darm überleben, die diese Organismen, die diese Nahrungsmittelbestandteile dann auch zersetzen. Und je mehr Bakterienvielfalt von den positiven Bakterien, was auch immer das heißen mag, da haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen, bei uns sich im Darm ansiedeln, beziehungsweise dann auch vermehren, desto besser können wir auch auf äußere Reize reagieren. Desto widerstandsfähiger ist letzten Endes auch unser Immunsystem. Allein deswegen sollte man sehr ausgewogen essen. Nochmal, eine gewisse Zeit vom Verzicht ist super. Man weiß dann auch zu schätzen, was das Essen angeht. Also man weiß, wenn man jetzt wirklich mal eine Zeit lang Süßigkeiten weggelassen hat, auch wie unglaublich intensiv sich so ein Stück Schokolade anfühlen kann. Oder wenn ihr eine Zeit lang vielleicht kein Obst essen würdet, würde ich auf keinen Fall empfehlen, aber das tun würde, dann würdet ihr so einen Apfel viel intensiver wahrnehmen. Oder einfach mal eure Lieblingsspeise jetzt nicht alle 5 Tage essen, sondern vielleicht nur einmal im Quartal. Was meint ihr, was das für ein Genuss am Ende wäre? Ja, das macht durchaus Sinn. Und das finde ich auch immer eine gute Herangehensweise. Wenn man jetzt aber wirklich etwas stringenter vorgeht und sagt, ich möchte mal eine komplette Ernährungsumstellung in Form von Fasten machen, dann sollten wir natürlich danach auch wieder zurückkommen in die ursprüngliche Ernährung, also in die ausgewogene Ernährung. Es macht überhaupt keinen Sinn, egal in welcher Form, ob ketogen, ob Kohlenhydratverzicht gänzlich oder quasi nur in kleinen Teilen, ob komplette Lebensmittelgruppen ausschließend, also ich esse überhaupt gar keine tierischen Produkte mehr, das kann man natürlich aus ethischen Gründen machen, aber es ist aus gesundheitlichen Gründen nicht unbedingt der beste Weg, den man gehen kann. Oder viele Leute sagen ja, ich schließe Gemüse oder Lektine oder sowas aus, davon halte ich überhaupt gar nichts und das wissen wir inzwischen auch, dass das sehr, sehr gut unterfüttert ist, zumindest wenn ihr nicht ein ganz spezielles pathologisches System habt, Problem habt, also wenn ihr jetzt eine ganz spezielle Krankheit, Epilepsie und Co. habt, dann kann das anders aussehen. So, wenn wir jetzt auf dieses Thema Fasten kommen, dann gibt es ja verschiedene Fastenformen. Also beispielsweise 16:8 ist ja was ganz Populäres und haben wir auch schon aufgedeckt, dass wir dieses Thema 16:8 nicht empfehlen, weil die Vorteile daraus nicht daran liegen, dass ihr das Essensfenster sehr klein macht, sondern aus einer Kalorienrestriktion. Da verlinke ich euch gerne hier unten im YouTube-Video auch nochmal den Link zu dem YouTube-Video, was wir bereits gemacht haben zum Thema 16:8-Fasten. Und beim Podcast habe ich da auch eine eigene Podcast-Folge zu aufgenommen. Hört euch die gerne an. Lass uns jetzt aber auch mal auf das Thema Basenfasten zurückkommen. Also was ist der Gedanke dahinter beim Basenfasten? Ne, meistens ist ja eine schlaue Idee dahinter und Leute machen sich Gedanken. Und dann muss man aber immer hinterfragen, ist dieser Gedanke wirklich zu Ende gedacht und stimmt der wirklich? Also Basenfasten soll erstmal heißen, wir wollen uns entsäuern. Also die Unterstellung dahinter ist immer, dass unser Körper, unser Blut da vergiftet ist, weil wir übersäuern. Ja, das ist quasi diese Kausalkette, die gezogen wird. Also wir sind zu sauer, wir essen zu saure Lebensmittel, deswegen wird unser Körper sauer. Und wenn unser Körper sauer ist, dann sind wir zu stark belastet und dann müssen wir ihn erstmal wieder entsäuern. Klingt für mich erstmal irgendwie logisch. Ja, also für mich erstmal nichts, wo ich sagen würde, ja, kann ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen. Und da springen die meisten Leute auch auf den Zug auf und sagen, okay, ist logisch, mache ich. Ist auch okay. Die meisten Leute haben halt einfach auch nicht diesen Ernährungs-Background und können den auch gar nicht haben, sondern müssen sich ja Leute suchen, denen sie vertrauen. So. Es lässt sich natürlich so ein Ernährungskonzept immer sehr, sehr gut verkaufen, weil Leute immer sehr gerne eine einfache Wahrheit haben wollen. Also sie haben seit Jahren Probleme und die einfache Wahrheit wäre jetzt für sie, klar, ich bin voll übersäuert, also ich muss mich nur basisch ernähren und dann ist das Thema gelaufen. Das ist ein typisch menschliches Phänomen, dass wir versuchen, komplexere Sachverhalte einfach runterzubrechen und dann in diesem runtergebrochenen Stadium sagen, ja okay, bin ich also nicht schuld, sondern meine Ernährung, habe ich es doch gewusst. So, na, damit will ich jetzt niemandem auf die Füße treten, weil es gibt ja mehrere Faktoren und es ist ja auch sehr, sehr schön, wenn man sich versucht, eine Lösung zu suchen, aber ich halte die nicht für richtig und das erkläre ich euch jetzt auch, warum. Also, viele Leute stellen um von ihrer normalen Ernährung auf basische Ernährung und sie nehmen dadurch vielleicht sogar auch ab und fühlen sich besser. Das kriege ich nämlich auch immer mal berichtet. Das kann man auch erklären. Also die Menschen haben sich in den meisten Fällen vorher nicht sonderlich gut ernährt. Ja, sie haben sich einfach irgendwie ernährt und hatten jetzt keine Grundlinien, keinen Wegweiser, ja, an denen sie sich festhalten konnten. Und wenn Leute keinen Wegweiser haben, dann greifen sie oft zu dem, was sie intuitiv essen wollen. Intuitiv wollen wir natürlich häufig die Sachen essen, die hochkalorisch sind. Also etwas sehr Salziges, Zuckerhaltiges, Fettiges würde uns total triggern. Das geht wieder aufs Dopamin. Zucker, super für den Dopaminspiegel, macht auch evolutionsbiologisch Sinn, weil wir normalerweise aus einem Stand kommen, wo wir viel zu wenig Kalorien bekommen. Und dann macht es natürlich Sinn, hochkalorisch zu essen. Also Lebensmittel, die viel Zucker haben. Eine Dattel, die ich damals gefunden hätte in der Steinzeit, super, ja. Früchte geben mir ganz, ganz viel Energie. Ne? Der ganze Baum ist ja in der Regel voll von Früchten. Ich kann mir da 5000 Kalorien reinzimmern, theoretisch, und habe die nächsten Tage ausgesorgt. Ja, kann mein ganzes Nervensystem beruhigen, kann Dopamin stillen und so weiter. Macht Sinn. Nun leben wir aber nicht mehr in der Welt, wo wir einen Mangel haben, zumindest bei uns in diesen westlichen Breitengraden, sondern ganz im Gegenteil, wir leben in einer Welt, wo wir in den Supermarkt gehen können und da einfach 20.000 Kalorien in den Einkaufswagen packen. Ja, das heißt, wir müssen uns selbst so ein bisschen reglementieren und brauchen dann auch einen Wegweiser, das heißt ein gewisses Essensprinzip, an das wir uns halten können, zwar nicht stringent, aber zumindest im Wesentlichen. Wenn ihr dann also basisch unterwegs seid, merkt ihr auf einmal, okay, ich entwickle jetzt ein Bewusstsein fürs Essen. Und das ist schon der erste wichtige Punkt. Ich esse bewusst, also ich nehme jetzt auch mal wahr, was ich esse. Ich überlege mir vielleicht, boah, ich esse viermal am Tag und dann mache ich vielleicht einen Plan, was ich esse. Und auf einmal habe ich eine Idee, was ich essen kann, wie ich esse. Und es fühlt sich auch viel, viel besser an. Ja, oftmals wird dadurch einfach auch weniger gegessen, weil Leute, die bewusst essen, dann auch immer wahrnehmen, was mache ich hier eigentlich? Ich futter hier gerade Chips. Muss das jetzt zwangsweise sein oder sie greifen erst gar nicht zu den Chips, weil sie ja ein neues Prinzip umgesetzt haben und weil sie auch wollen, dass das Erfolg hat. Ja, also diese Erfolge sind dann oftmals darin begründet, dass Leute es bewusst machen und dass sie auch auf ja negative Dinge, die einen hohen pH-Wert haben, verzichten. Ja, das sind aber die aus meiner Sicht einzigen Aspekte, die für Basenfasten sprechen werden. Lass uns mal kommen, was das Problem am Basenfasten wären. Und vielleicht erstmal von vorne anfangen. Diese Idee, habe ich ja vorhin schon gesagt, die klingt ja erstmal logisch. Also ich übersäuere, ich habe zu viel Säure, ich kriege Entzündungen, damit geht's mir nicht gut, also lasse ich das mal. Leider lässt sich das in der Praxis nicht bestätigen. Also, wenn wir vom Thema Säure-Base-Haushalt reden, dann gibt's bei uns in unserem System zwei Organe, die vor allen Dingen für die Entgiftung, Entsäuerung im Körper zuständig sind. Das ist die Niere und die Lunge. Ja, aber die Lunge wird tatsächlich dann auch über die Atmung sehr, sehr viel ausgeschieden. Ja, Niere und Lunge und natürlich auch noch die Leber. Ja, also letzten Endes haben wir sogar drei Organe. Und diese Organe sind in der Lage, den Säure-Base-Haushalt eigenständig zu regulieren. Das heißt, ihr müsst da gar nicht darauf achten, euer Körper macht das ständig. Eure Organe sind dafür da. Da müsst ihr jetzt nicht dran denken, liebe Niere, versuch jetzt bitte meinen Basensäure-Haushalt zu regulieren, sondern die macht das von alleine. So. Dann wird aber ganz häufig gesagt, naja gut, euer Blut ist vielleicht aber auch übersäuert. Und spätestens da muss man jetzt ansetzen und sagen, halt, ab hier wird's absoluter Quatsch. Also der pH-Wert des Blutes in einem Menschen, der wird sehr, sehr eng von unserem Körper kontrolliert. Und er wird immer in diesem lebensnotwendigen Bereich von etwa 7,35 bis 7,45 pH-Wert sein. Ja, also ihr merkt schon, 7,35 bis 7,45 ist eine sehr, sehr kleine Spanne, wo dieser Blutwert sein sollte. Und wenn ihr außerhalb dieses Bereichs seid, dann werdet ihr das in jedem Fall merken und dann würdet ihr in jedem Fall auch Richtung Krankenhaus gehen müssen, beziehungsweise sich dann schnell in ärztliche Behandlung geben müssen, weil das ein Zeichen dafür wäre, dass die Niere, dass die Leber nicht mehr funktionieren, dass ihr eine sehr schwere Infektionskrankheit habt. Ich rede jetzt nicht von einem kleinen Infekt, sondern von einer sehr schweren Infektionskrankheit, dass ihr starke Vergiftung habt mit Ethanol oder dergleichen. Ja, also, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe das Gefühl, mein pH-Wert im Blut ist zu hoch, kann ich mir nicht vorstellen, weil das würdet ihr mit Sicherheit merken. Ja, das ist so wie Leute, die sagen, ich glaube, meine Wirbelsäule ist ausgerenkt. Da muss ich auch immer sagen, kann ich mir nicht vorstellen, weil dann würdest du nicht aufrecht gehen können und dann würdest du tatsächlich nur noch auf dem Boden liegen können. Es ginge nichts mehr anderes. Also die Wirbelsäule wird dann auch nicht ausgerenkt sein, um da mal einen Vergleich zu schaffen. Dann lasst uns nochmal diese Logik so ein bisschen weiterdenken. Also, ihr esst saure Lebensmittel. Also selbst wenn wir das jetzt alles ausklammern würden, was ich gerade gesagt habe, ja, Also dieses Thema pH-Wert im Blut. Ihr esst jetzt saure Lebensmittel und dann, was passiert mit den Lebensmitteln? Ihr zerkaut die mit den Zähnen, die gehen durch eure Speiseröhre und die landen dann als allererstes, bevor sie in den Dünndarm kommen, im Magen. So, und der Magen, der ist dafür da, um den Nahrungsbrei erstmal zu zerkleinern, aber auch, um ihn sauer zu machen. Also im Magen ist ein pH-Wert zwischen 1 und 3. Das ist die sogenannte Magensäure, die da ist. Und die ist dafür da, dass diese Nahrung tatsächlich verätzt, könnt ihr euch vorstellen. Also die Speise, diese Nahrungsbrei zersetzt und gleichzeitig eine erste Barriere für euer Immunsystem ist, weil immer wenn ihr esst, nehmt ihr auch Pilze, Bakterien, Viren in kleinen Mengen auf, sodass die dann abgetötet werden. Ja, das heißt, der Speisebrei, der da ist, könnt ihr euch vorstellen, wird da zerkleinert. Die Pilze, Bakterien, Viren werden im größten Teil abgetötet, natürlich nicht alle, weil wir brauchen ja auch die gesunden Bakterien im Darm, aber zum größten Teil. Und dann habt ihr einen sauren Speisebrei, der in euren Darm kommt. Ich lasse das mal wirken. Der Speisebrei ist sauer, wenn er zu euch in den Darm kommt. Das heißt, es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob ihr sauer oder basisch in eurem Mund steckt. Spätestens bevor es nach diesem ersten Berührungspunkt in den Darm kommt, ist der Speisebrei sauer. Punkt. Wovon reden wir denn also? Wovon reden wir also? Es macht überhaupt keinen Sinn, dann in dem Fall zu sagen, hey, wir müssen jetzt nur noch basische Lebensmittel essen, weil selbst die werden dann, wenn sie in Kontakt mit der Magensäure kommen, natürlich und zu Recht auch sauer. Spielt also überhaupt keine Rolle. Und spätestens hier solltet ihr jetzt begriffen haben, okay, diese Theorie hinkt. Klingt doch auf den ersten Blick logisch, aber hier ist doch spätestens ein Ansatzpunkt, den mir jemand erklären müsste. Ja? Dann, sag mal, selbst wenn es nicht klappen würde, können wir immer noch sagen, na gut, wenn es mir gut tut, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Jein. Das Problem ist, diese basische Nahrung verzichtet auf ganz viele Produkte. Und ich lese hier einfach mal so ein paar vor. Und ihr könnt selbst einfach mal überlegen, ich gebe euch natürlich danach auch die Antwort, ob das gesunde Produkte sind oder nicht. Also beispielsweise haben einen hohen pH-Wert, also sind nicht basisch, andererseits, anders gesagt sauer, Vollkornprodukte. Haferflocken, Vollkornbrot, Quinoa, Vollkornreis, brauner Reis, ja, Hülsenfrüchte, sowas wie Linsen, Bohnen, Kidneybohnen, schwarze Bohnen, Kichererbsen und Erbsen, aber auch Nüsse und Samen, sowas wie Mandeln, Walnüsse, Chiasamen und Leinsamen, auch Milchprodukte, ja, sowas wie ungesüßter Joghurt, Käse, magerer Quark, ja, Milchprodukte, sowas wie Kefir beispielsweise, auch mageres Fleisch, sowas wie Geflügel, Rindfleisch, Lachs, Thunfisch, Eier, ja, Kaffee oder Schwarztee, Öle, zum Beispiel auch sowas wie Olivenöl oder Avocadoöl, ja, Pseudogetreide, sowas wie Amaranth und Buchweizen, aber auch bestimmte Obstsorten, sowas wie Orangen, Ananas und so weiter. Ich denke, wenn ihr so ein ganz gewisses Grundverständnis von Ernährung habt, dann wisst ihr, worauf ich hinaus will. Das sind alles ausnahmslos in Maßen sehr gesunde Lebensmittel. Ja, selbst Fleisch, selbst Hähnchen, ne, in Maßen verzehrt, ist das einfach auch ein gutes Lebensmittel, was ihr einnehmen könnt. Das heißt, ihr würdet auf ganz viele gesunde Lebensmittel verzichten und überlegt mal, was ich vor knapp 15 Minuten erzählt habe. Das Wichtige ist es, eine große Diversität zu schaffen. Das heißt, wir schränken unsere Diversität ein und verzichten zusätzlich noch auf gesunde Lebensmittel. Und das Ganze nur, weil wir sagen, wir müssen uns an irgendwas klammern, wo wir glauben, dass es helfen könnte, wovon wir wissen, dass es nicht helfen kann. Ja? Mein Fazit ist, Basenfasten ist natürlich besser, als sich jeglichen Quatsch reinzustopfen. Also wenn ihr es nicht anders schafft, außer mit Basenfasten auf eure Chips zu verzichten, auf eure Süßigkeiten zu verzichten, dann könnt ihr auch Basenfasten machen. Wichtig ist mir, in unserem Konzept geht es nie um gänzlichen Verzicht, sondern dass man sagt, 80% gut, 20% kann man auch einfach locker lassen. Ne? Also ich glaube, da muss man nicht so asketisch sein. Ne? Der Effekt vom Basenfasten kommt von einer bewussteren Wahl der Speisen und von der Kalorienrestriktion. Man verzichtet aber grundlos auf gesunde Lebensmittel und schadet damit indirekt seiner Gesundheit. Mich würde interessieren, was sagt ihr zu dem Thema Basenfasten? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Habt ihr schon mal andere Fastenformen ausprobiert? Und wie fandet ihr die Ansichten, die ich jetzt hier in meinem Podcast geteilt habe, auch unterstützt durch wissenschaftliche Meinung? Lasst es mich gerne wissen. Und wenn ihr Unterstützung im Bereich Gesundheit braucht, dann meldet euch gerne bei uns. Den Link gibt's wie immer unten in den Shownotes und in der Beschreibung. Wir rufen euch gerne an und sprechen mal über eure Situation. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Momentchen mal. Bevor ihr jetzt ausschaltet und euch die nächste Podcast-Folge anhört, habe ich zwei Bitten an euch. Die erste ist, dass wir immer wieder in den Statistiken sehen, dass ganz viele Leute unsere Folgen anhören beim Podcast, das wollte ich sagen, aber uns nicht folgen. Macht das doch gerne. Hilft uns nämlich einfach, eine größere Base aufzubauen und dann können wir auch in Zukunft einfach hochwertigen Content, wie ihr das gewöhnt seid, produzieren und hochwertige Gäste einladen. Von daher fände ich es toll, wenn ihr uns unterstützt. Und wenn ihr uns nochmal zusätzlich unterstützen wollt, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple. Das hilft uns einfach, dass unser Podcast besser gelistet wird. Und ihr tut euch und allen anderen was Gutes, weil guter Content, wenn ihr den zumindest als solchen befindet, dann etwas weiter oben ist als dieses ständige Clickbaiting und ja, wir haben irgendwie die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Liebe Grüße und danke.